Monaco Frederik, der superreiche, nette Mann.
Die Paarflüsterei. Echte Fälle einer Beziehungs- und Sexualtherapeutin.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Oder ist der extra für diese Paartherapie mit seinem Privatjet zu dir geflogen?
Und es geht heute um einen unverschämt netten und zugleich reichen Mann.
Monaco Frederik.
Und natürlich fragen sich alle Frauen, wo finde ich so einen?
Ja, nee, wir fragen uns, wo ist der Fehler?
Den finden wir in dieser Folge.
Wir stellen uns ganz kurz vor. Die Andrea ist Paartherapeutin, hat seit ganz langer Zeit eine fette Praxis in München und macht da Paartherapie. So ist es. Und Indra und ich sind ein Ehepaar, wir sind Journalisten und hatten auch schon mal eine Paartherapie hinter uns und haben uns dann
nicht
gedacht.
Nicht bei mir.
War nicht bei dir, Andrea, ich weiß. Und haben uns dann gedacht, da muss man von erzählen, also nicht von uns, sondern überhaupt über Paartherapie, weil das ist was Tolles.
Ja.
Ja, weil wir haben uns gedacht, eigentlich wäre es ganz schlau, wenn ganz viele Paare all diese Dinge vorher wüssten, weil dann gäbe es gar nicht so viel Trouble.
Das würden wir übrigens auch begrüßen.
Ja, ja, genau.
So, wir kommen zu unserer heutigen Geschichte vom Monaco Frederik. Diese wirklich wahre Geschichte spielt in der Steueroase Monaco. Und die finanziellen Möglichkeiten oder Rahmenbedingungen dieses Paares, von dem wir euch jetzt erzählen, sind Fluch und Segen zugleich.
Also Monaco, da sind wir mal vorbeigefahren, Spassel, gell?
Ja, genau. Wir haben es nur von oben, also von der Autobahn aus gesehen. Die führt nämlich an der Küste oberhalb von Monaco an so Steilhängen vorbei. Und man schaut im Vorbeifahren da so runter auf Monaco. Ich habe es mir ehrlich gesagt wesentlich glamouröser vorgestellt. Es ist ein kleiner Ort mit ganz vielen Hochhäusern direkt am Mittelmeer. Vielleicht sollten wir so ein bisschen was über Monaco erzählen. Die meisten kennen es ja nur vom Friseur aus der Bunten oder der Gala oder so, ne?
Ja.
Die Stories von den Fürsten oder von den Geissens.
Ja, die Geissens. Die Geissens kenne ich, aber ich bin ehrlich, die Fürstengeschichten, die interessieren mich nicht so.
Doch. Ich kenne jetzt die Geissens nicht so, aber die Fürstengeschichten.
Da sieht man den Unterschied. Ich weiß, was der Robert, was der macht.
Doch, Spatzel, du kennst Caroline von Monaco. Wir waren nämlich mal auf einer Hochzeit eingeladen.
Richtig, du hast
und
bestimmt.
Und da saß sie vor uns, richtig, eine ganz, ganz tolle Frau, wunderschön.
Ich würde aber nicht sagen, dass ich sie kenne. Ne?
Nee, aber du hast die dort gesehen.
Ich habe sie gesehen.
Ne? Mhm. Die war übrigens zusammen mit Prinz Ernst August von Hannover da. Weißt du das noch?
Das war doch der Adelige, der die Mädels aus der Regenbogenpresse, die Mädels immer angegraben hat. Nicht immer, aber angegraben hat.
Ja, also ich weiß nicht, ob wir das erzählen dürfen, ohne dass er uns anzeigt, weil der zeigt gefühlt alle an, die bei drei nicht auf dem Baum sind. Aber sagen wir mal so, auf dieser Adelshochzeit ging es insgesamt ganz schön wild zu.
Stimmt.
Wir waren da auch
das
nur eingeladen, weißt du noch?
Ja.
Weil eine Kommilitonin, die ich vom Studium her kannte, damals eben eine gute Freundin, einen Adligen geheiratet hat. Und so kamen wir auf diese Hochzeit, wo eben Caroline von Monaco und Prinz Ernst August von Hannover auch zu Gast waren.
Gab es ganz krasse Vorgaben. Da musste man irgendwie in der Kirche einen Cut anziehen und am Abend dann einen Frack.
Ja.
Und ich bin zum Kostümverleih und habe mir das dann geholt, weil ich habe natürlich so einen Scheiß nicht.
Ja, ich weiß, ne?
Ja, weißt du, Markus, beim Hochadel, da gibt es halt auch ganz andere Regeln. Und die halten schon ganz schön zusammen, zumindest für die Show nach außen. Und das sehen wir ja auch im englischen Königshaus. Also das kann man ja auch nur vermuten, dass das nicht alles so happy-go-lucky ist.
Ja, wobei, wenn Meghan und Harry ins Spiel kommen, dann wird es schwierig. Da wird er nicht so zusammengehalten.
Aber da kann ich auch ein bisschen mitreden, weil…
Was möchtest
Fürsten,
du sagen?
Fürstenkönigsmäßig, weil die Meghan, die ist aber, glaube ich, nicht so eine nette Frau. Also wir haben ja, die hat ja… Ja, die ist mir sehr unsympathisch.
Ach komm, das weißt du doch gar nicht. Nur weil so viel Negatives in der Presse über sie berichtet wird, oder?
Ja, aber die haben doch so eine Serie gemacht auf Netflix.
Ja.
Und da habe ich die erste Folge angeschaut, wir haben es zusammen angeschaut und das hat mir voll gereicht. Also mir persönlich ist die zutiefst unsympathisch. Die ist ja nur Plastik. Da ist nichts echt an der. Ist mein Gefühl. Weiß ich nicht. So finde ich
spannend,
das.
Markus.
So schön,
spannend,
dass du das jetzt auch mal gesagt hast.
Ja, spannend, spannend, spannend.
Wisst ihr, was ich über die Megan denke?
Aber es geht heute ja gar nicht um Beziehungen im Hochadel, aber unsere Geschichte spielt dort. Markus, wir können natürlich gerne extra nochmal die Folge machen, wo wir über diese Themen sprechen und über Sympathie
so
und Antipathie, ja, und vor allem, was es mit dir zu tun haben könnte. Ja, genau, sondern es geht heute um einen unverschämt netten und zugleich reichen Mann.
Frederik und Katja leben in Monaco.
Das Fürstentum Monte Carlo, Monaco, ist ein klitzekleiner Stadtstaat an so einer, an der felsigen Küste, du hast es vorher schon gesagt, Spatzl, an der Côte d'Azur, und ist nach dem Vatikan der zweitkleinste Staat der Erde, hat nur so 40.000 Einwohner, hat auch die höchste Bevölkerungsdichte aller Staaten weltweit. Ganz klein, viele Leute, nur Hochhäuser, alle hässlich oder viele hässlich. Ganz viele Millionäre und Milliardäre sind da auf einem Haufen. Und in Monaco musst du als Privatperson, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die da alle sitzen, nämlich immer noch nicht Vermögenssteuer zahlen, Einkommensteuer zahlen, Erbschaftssteuer gibt's nicht, Kapitalertragssteuer gibt's nicht. Ganz cool, wenn man Kohle hat.
Ja, super sexy für Superreiche. Wohnen da ist trotzdem unfassbar teuer. Ich habe hier mal gegoogelt, ja, und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich habe eine Dreizimmerwohnung gefunden, 100 Quadratmeter für, Achtung, 14.000 Euro kalt.
Schnapper, Schnapper.
Im Monat. Hier steht aber, ist renoviert mit Balkon im 10. Stock.
Sensationell. Blick auf die Rennstrecke im Zweifel, aber nur auf den Tunnel.
Wahnsinn, oder?
Ja, und ihr werdet sehen, auch superreiche Menschen haben die gleichen Probleme, nur ein bisschen anders.
Okay, es geht um den Frederik, den Monaco-Frederik, so haben wir ihn jetzt mal liebevoll genannt. Mhm. Der Frederik ist so knapp über 60 und seine zweite Frau, die Katja, die ist 54. Frederik ist ein deutscher Unternehmer, Multimillionär, ist geschieden, hat eine Tochter aus erster Ehe und ist jetzt seit 7 Jahren mit Katja in zweiter Ehe verheiratet. Und Andrea, er ist ein, so hast du es erzählt, sehr, sehr netter Mann. Ich finde es ja, weiß ich noch nicht genau.
Ja.
Verdächtig.
Genau. Verdächtig.
Ihr kennt das, Markus, ja, wenn ich die Tür öffne.
Markus ist eifersüchtig.
Erstmal unverdächtig. Genau.
Markus ist eifersüchtig.
Also, ich habe ihn eigentlich als sehr höflich und offen und auch sehr reflektiert und intelligent empfunden im Laufe unserer Sitzung.
Katja ist studierte Juristin, hat nach ihrem Studium eigentlich nie richtig gearbeitet, weil sie ziemlich schnell geheiratet und 2 Söhne bekommen hat und sich damals mit ihrem Ex-Mann, die waren nämlich auch schon verheiratet, gemeinsam dazu entschied, dass sie zu Hause bleibt und sich eben um die Kinder kümmert und er, also der Ex-Mann, das Geld verdient. Mit ihrem Mann lief es dann später nicht mehr gut, die haben sich dann auch nach ein paar Jahren scheiden lassen.
Okay, also so eine Art Millionärs-Patchwork. Er hat eine Tochter, sie 2 Söhne.
Genau.
Du, und wer von den beiden, Andrea, kam jetzt als erstes zu dir in die Praxis?
Das war sie, also die Katja, weil ich ihr von einer Freundin empfohlen wurde und sie noch öfter in München ist, um Familie zu besuchen. Also sie ist zwischen Monaco und München so ein bisschen am Hin- und Her-Pendeln.
Katja, machen Sie den Mann aus ihm, mit dem ich gut klarkomme.
So, die Katja ist, naja, so eine elegante Dame, ja? Sitzt da im Kostüm, teurer Schmuck, Louis Vuitton-Handtasche hat sie da stehen. Irgendwie so ein bisschen peinlich berührt mit überschlagenen Beinen saß sie bei dir auf dem Sessel, Andrea, hast erzählt.
Ja, genau. Und ich an diesem ersten Tag, unserem ersten Treffen, sitze in einer ziemlich ungebügelten Bluse in einem Hemd vor ihr. Also was sie zu viel hatte, hatte ich zu wenig. Es war gerade irgendwie eilig morgens und ich hatte da nicht gebügelt und das habe ich eben dann schnell angezogen und dachte, das passt dann schon. Das glättet sich dann irgendwann im Laufe des Tages.
Das war auch ein skurriles Bild, oder? Du sitzt ja so ein bisschen zerstört und dann sitzt so eine perfekte Lady vor dir.
Ja, ich sitze ja nicht im Kostümchen bei mir in der Praxis.
Aber nochmal,
das muss ganz klar sein.
Aber die war wirklich wie so eine Dame, sah die
ja,
aus.
Sie ja, sie sah aus wie eine elegante, also fast schon so ein bisschen Grand Dame. Also du hast gesehen, die würde jetzt auf die Maximilianstraße oder Theatinerstraße, da würdest du die jetzt also die würde dir gar nicht auffallen. Da würdest du sagen, ah, ganz klar.
Weil man kann ja auch billig nach Geld aussehen.
Ja, ja,
nein,
genau.
Nein,
nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ohne dass ich mich da groß aussehe. Also Louis Vuitton-Tasche kenne ich natürlich schon, aber sie sah wirklich sehr elegant aus. Ja.
Sie erzählt ihr zunächst, wo sie lebt und warum. Ihrem Mann sind die Steuervergünstigungen eben wichtig. Und dann kommt sie auch sehr schnell zum Punkt und sagt, mein Mann versteht mich nicht.
Potzblitz.
Ja.
Was ist das für ein Ding? Ist doch keine Sache. Ich verstehe dich auch manchmal nicht, Schatzl.
Ich dich auch nicht. Aber das macht, glaube ich, nichts, ne? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen normal, oder Andrea?
Also ein gewisses Unverständnis oder ich sag mal kein hundertprozentig deckungsgleiches Verständnis zwischen den Geschlechtern überhaupt Menschen ist natürlich normal. Niemand auf der Welt denkt oder fühlt dauerhaft genauso wie du. Das sind ja immer nur punktuelle Dinge. Ah, das kenne ich auch, aber das nächste kenne ich dann vielleicht schon wieder nicht.
Niemand?
Niemand. Niemand, würde ich wagen zu behaupten. Jeder von uns ist wirklich einzigartig. Und natürlich, wir verstehen uns mal mehr, mal weniger gut.
Klar, klar.
Ist ja aber auch super. Jedenfalls fühlt sich die Katja von ihm überhaupt nicht verstanden. Sie möchte auch keine Intimitäten mehr. Er schon, erzählt sie mir. Er missachtet ihre Gefühle und Bedürfnisse, sagt sie. Sie bemängelt seinen furchtbaren Geschmack. Er kann sich nicht mal ordentlich anziehen. Und sie sagt, wissen Sie, eigentlich leben wir zu zweit, aber eigentlich ist es wie alleine. Der Mann ist wie ein Autist. Er braucht niemanden, nur seinen Ferrari, seinen Porsche und seine Tochter und seine Freunde. Ah. Auch um meine Söhne kümmert er sich, nur eben nicht um mich.
Also er kümmert sich um alles, nur nicht um sie. Dann ist er aber doch kein Autist, oder? Das Autist ist ja was anderes.
Das hat sie jetzt so als Schimpfwort für ihn verwendet und weiß, glaube ich, gar nicht richtig, was das ist. Also das ist ja fast eine Diagnose, die können wir da gar nicht einfach da mal so stehen lassen.
Bastel, hast du mir auch schon gesagt, du bist ein Autist.
Ja, das habe ich aber nicht so gemeint. Aber man darf sowas natürlich eigentlich nicht als Schimpfwort sagen, ne? Weil Menschen, die Autisten sind, die fühlen sich dann total verletzt. Aber man sagt das natürlich mal so schnell, wenn einer so für sich ist, ne?
Sie wollte mir damit halt sagen, dass er oft für sich ist und sie eben findet, er lebt da in seiner Welt, sehr egoistisch, zumindest was sie angeht, ja.
Und sie sagt, ich lebe allein, zu zweit im goldenen Käfig, ja. Was will sie ganz konkret von dir? Du hast gesagt, sie möchte ihn verstehen. Wo ist das Problem?
Ja, ich weiß nicht, ob sie ihn verstehen will. Sie sagt das, was viele sagen. Also ich frage und sage, darf ich sie nach ihrem Anliegen fragen? Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich das erfüllen kann oder nicht. Sagen Sie doch mal einfach, was wäre so Freischnauze Ihr Wunsch? Und dann sagt sie doch tatsächlich, können Sie nicht den Mann aus ihm machen, mit dem ich gut klarkomme?
Das finde ich jetzt skurril. Ohne Schmarrn.
Das hätte ich auch gerne.
Genau, Spaß.
Nein, genau. Aber das ist schon krass, oder? Können Sie den Mann aus ihm machen, mit dem ich gut klarkomme?
Ja, also das muss ich sagen, das höre ich jetzt auch nicht jeden Tag. Also manchmal sagen die Leute ja dann doch eher so, also ich würde es mir am liebsten wünschen, aber ich weiß ja, dass das nicht geht. Aber sie hat das doch schon relativ, ja, hart rübergebracht. Und ich musste da auch echt schmunzeln und habe ihr gesagt, nein, das kann ich leider nicht. Aber wenn Sie möchten, lerne ich Ihren Mann mal kennen und versuche zwischen Ihnen beiden zu übersetzen.
Klingt vernünftig, aber ich muss noch mal sagen, Mädels, Männer verändern wollen ist keine gute Idee. Frauen haben eher so die Neigung, Männer verändern zu wollen, als andersrum. Hm?
Ja.
Mit Männern hat man sie eigentlich ganz leicht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Wenn man sie nur lässt, so wie sie sind, lasst sie alles machen. Ne? Wenn sie Fußball schauen wollen sollen, dann gibt ihnen den Fußball. Wenn sie angeln wollen, lasst sie angeln. Sie werden es euch danken.
Wir sind wieder bei dem Thema, ich will doch einfach nur hier sitzen.
Ja, genau.
Wir können euch ja so lassen, wie ihr seid. Wenn ihr freiwillig euch an der Hausarbeit beteiligen würdet, wäre ja schon mal ganz viel getan.
Und auch die Beziehungspflege, die muss ja dann auch kommen. Also es ist natürlich, ich verstehe das schon, es ist am Ende des Tages ein Kommunikationsproblem.
Ja.
Klar.
Monaco Frederik, der nette Mann mit ein bisschen viel Geld.
Ein paar Wochen später sitzt dann der Frederik bei Andrea in der Praxis. Ihr müsst euch vorstellen, er ist extra, und da hat's mir die Schuhe ausgezogen, mit seinem Privatflugzeug angereist. Aber er ist selbst geflogen, das heißt, er hat einen Pilotenschein.
Wow.
Super geil. Jetzt fehlt nur noch, dass er eigentlich ein Doppel-Null-Agent ist, oder? Spaß beiseite. Aber das ist aber nicht der Andrea klassische Klient, der zu dir in die Praxis kommt mit dem Hubschrauber.
Nein, natürlich nicht. Also ich habe natürlich Klienten aus allen möglichen Bereichen, Schichten, wenn man das so sagen darf, ganz normale Menschen im Großen und Ganzen. Also das ist, wenn ich ehrlich bin, sind die meisten ja auch so reflektiert, dass sie verstehen, dass sie was machen müssen, das auch selber zahlen müssen. Das heißt, es sind natürlich schon Menschen, die auch ein Einkommen haben und das eben einfach auch sich leisten können. Und insofern ist es insgesamt doch ein Klientel, was mit dem Auto kommt und jetzt hier nicht mit dem Privatjet. Ja. Oder vielleicht mit dem Fahrrad oder mit den Öffis.
Mit den
genau.
Öffis.
Aber mit dem Privatjet, und da stotter ich auch gleich, mit dem Privatjet. Vor allem selbstfliegend.
Ja,
ich meine, das ist ja schon noch meine Hausnummer, ne? Also, das will ich ganz klar sagen.
Es geht tatsächlich so ein bisschen los, dass ich auf den Dude neidisch werde.
Ah, ich merke schon, der löst da in dir was aus hier.
Ja, toll.
Unser Millionär sitzt jedenfalls bei Andrea und hätte sie über den Lifestyle dieses Mannes nichts gewusst, wäre es dir bei ihm jetzt auch gar nicht so aufgefallen, dass er steinreich ist.
Nee, überhaupt nicht. Der kam da wirklich und saß da in so einem zerknitterten Hemd, wie ich ja neulich bei seiner Frau auch.
Genau.
Jeans, Sneaker, Easy's, war aber so ein Leinenhemd, der war mir sehr sympathisch, weil er einfach halt auch so ganz ungebügelt und ja, er war einfach, also bügeltechnisch haben wir uns gut verstanden.
Okay, verstehe.
Toll, und du hast gesagt, der ist wirklich ein sehr netter, ganz offener Mann. Mit viel Humor, der kann gut zuhören, also stellt gute Fragen, kann Konversationen führen. Klingt fast so nach einem Trauma, ne, Spatzelchen, was meinst du?
Ja, also ich suche jetzt auch noch nach dem Fehler.
Also es war wirklich sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten und er hatte einfach eine sehr ruhige Art und war ja das Pendant auch zu ihr. Sie war ja sehr in ihrem Drama, sie hat ja auch sehr viel geredet und er war einfach sehr angenehm. Er war nicht mit so einem Emotionstsunami da, wie sie war. Also sie war doch schon sehr expressiv und hat eben auch sehr viel geredet und ich kam eigentlich kaum dazwischen.
Jetzt sagst du gerade Emotionstsunami. Kommt das häufig vor, dass Leute zu dir kommen und dann irgendwie, ja, dich übersprudeln quasi?
Klar, du musst dir ja vorstellen, die kommen dann an und haben jetzt einfach auch einen Raum, wo sie alles mal rauslassen können.
Und einen Riesendruck.
Und da ist ein Riesendruck, den sie auch erstmal ablassen müssen. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Und der Frederik erklärt dir, Andrea, dass er gekommen ist, weil seine Frau es sich wünscht. und er sie gerne glücklich sieht. Der wird mir immer suspekter. Und sie hat ihr später eine Mail geschrieben und war ganz glücklich, dass ihr Mann jetzt erstmal eine Einzeltherapie bei dir macht. So hat das gesagt, so habt ihr es vereinbart.
Ja, genau. Also sie hatte ja sozusagen das Entree gemacht und hatte ihre Situation dargestellt und hatte gemeint, ihr Mann bräuchte mal jemanden, mit dem er redet. So hat sie es verpackt. Der Wunsch von ihr war, ich solle mit ihm reden, um ihn ja ein bisschen zu verändern, was ja natürlich nicht ging. Genau, so hatten wir das ausgemacht und ich habe gesagt, er soll halt auch mal vorbeikommen und dann gucken wir, was wir dann machen.
Okay, aber er war ja wahrscheinlich auch irgendwie aus anderen Gründen aus München oder ist der extra für diese Paartherapie mit seinem Privatjet zu dir geflogen? Das ist ja Wahnsinn.
Das ist ein toller Mann, ne?
Naja gut, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, der hat jetzt Geld genug, also für den ist es jetzt wie wenn ich mal eben zu euch fahre wahrscheinlich, also denke ich mir, ich weiß
aber
es nicht.
Aber ich finde es ja schon bemerkenswert, dass er für seine Frau eine Einzeltherapie macht, da kann auch mit der S-Bahn kommen.
Na, er hat
aber
ja noch keine Einzeltherapie gemacht gehabt, es ging ja erstmal darum, dass geklärt war, dass er seine Sicht darstellt, ja,
aber
ich
er
kannte
hat dann
ihre Sicht, ja, er hat dann später gesagt, ja, das nö, also das hat ihm auch gut getan, das fand er auch okay. Und mit ihr konnte er ja oft nicht so gut reden, es gab ja dann immer diesen Tsunami, den er gar nicht mochte. Und dann hat er sich gedacht, dann mache ich das jetzt
Und
mal.
Er wollte seine Frau glücklich machen.
Ja, so sagte er
es. Finde ich nicht schlecht.
Was ist denn genau das Problem der beiden?
Da kommen wir gleich zu. Das mag vielleicht auch ein bisschen amüsant klingen.
Frederiks Vorgeschichte.
Der Monaco Frederik ist Selfmade-Millionär. Der hat sich alles selber aufgebaut. Ich glaube, irgendwas gemacht mit Biotech. Er erzählt von seiner ersten Ehe. Es kam zur Scheidung, weil es sexuell schwierig war. Er ist dann auch auf Abwegen gewandert, hat Liebe und Sexualität, aber immer getrennt. Naja, weiß ich nicht. Muss man auch mal können, ne? Das immer so trennen. Sprich, er hatte Affären und trotzdem Frau und eine Tochter, Familie, zu der er auch intensiven Kontakt pflegt. Und Katja war eine seiner Affären. Seine Frau fand es raus. reichte die Scheidung ein. Und irgendwann ist er dann richtig mit Katja zusammengekommen. Ne? Mhm. Und sie mit ihren beiden Söhnen, die sind jetzt die Millionärs-Patchwork-Familie. Und ich bin ehrlich, ich wäre nicht so gern die Ex-Affäre.
Nee.
Ist nicht cool, oder? Mein erster Gedanke. Mhm. Weil da ist dann schon so gleich das Gleichgewicht nicht richtig da.
Weißt du, Markus, das ist manchmal so, dass das zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz spannend ist, weil die Affäre und die Partnerin oder der Hauptpartner sich ja auch so ein bisschen challengen. Also, wer ist jetzt die bessere Frau in dem Fall, ja? Da wird noch gar nicht so weit gedacht, wie das irgendwann später mal kommen kann und ob ich vielleicht mal in diese Rolle rutschen könnte, die früher die andere Frau hatte. Weißt du, wie ich meine? Das wird da völlig ausgeblendet, weil sozusagen das Siegesgetaumel darüber, dass ich jetzt die Richtige bin, er verlässt die andere, das ist natürlich schon auch sehr häufig gar nicht zu unterschätzen.
Okay.
Ich glaube ja immer, dass am Ende mit dir genau das Gleiche passiert, wenn ich ehrlich
bin. Genau.
Also ich würde mir denken, okay, irgendwann geht es mir so wie der Ex-Frau.
Ja, aber jetzt sind wir wieder da, dass die Frauen denken, sie können die Männer verändern oder verbessern oder erziehen. Ja. Und da sind wir natürlich dann, ich bin die bessere Frau eindeutig und bei mir passiert das natürlich nicht.
Was ich lernen musste mit der Zeit ist, als Frau gehst du ja auch hier wahrscheinlich als Mann genauso und denkst, bei mir, mit ihm wird alles anders.
Natürlich.
Mädels, das ist
natürlich
der größte Fehler.
Fehler, klar.
Andrea, kommt es häufiger vor, dass Männer, Frau und Kinder, also wie jetzt unser Frederik, haben und parallel Affären haben und je reicher sie sind, umso öfter, so nach dem Motto, mein Haus, mein Boot, meine Frau, meine Kinder, meine Affäre, spielt Geld eine Rolle?
Also vielleicht kann ich es so erklären. Also sehr reiche Menschen haben in der Regel auch viel gearbeitet oder viel getan, um das zu erreichen, ja. Und dahinter steckt oft auch die Suche nach Anerkennung. Deswegen sind hier ja so 80-Stunden-Wochen überhaupt keine Ausnahme. Mhm. Das hatten wir schon vor kurzem in einer Folge, da waren es 60 Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Und die Suche nach Anerkennung hört ja beim Job nicht auf, sondern geht ja auch gerne weiter in teuren Sportwegen, Autos oder Frauen. Ja, also Job übrigens ist auch, lohnt immer mal wieder, wenn jemand sehr, sehr viel arbeitet und da seine Anerkennung sucht, lohnt sich auch immer mal ein Blick, weil es gerne ein Vaterthema ist übrigens.
Inwiefern Vaterthema?
Ja, es ist ein Vaterthema, dass da die Anerkennung nicht so gab seinerzeit, Mensch, Junge, ich bin stolz auf dich, und dann sehr oft, gerade diese Workaholic-Männer haben häufig ein Vaterthema.
Oh, das ist interessant.
Ja, sehr interessant. Job ist gleich Vater, oft. Lohnt sich auf jeden Fall der Blick, möchte ich damit sagen. Nicht jeder, bitte nicht verallgemeinern. Genau, und deswegen hört es ja meistens nicht beim Job auf, sondern eben, ich habe dann einige Klienten und die fahren dann auch so Rennen, Autorennen und na, was man halt dann so macht, nicht?
Frederik und Katjas Problem.
Katja tituliert den Frederik als Autisten, meint einen Mann, der sich einfach nur zurückzieht. Und Frederik, wie sieht der das?
Frederik sagt zu dir, Frau Breu, ich bin ein Konfliktvermeider. Na, das ist schon mal, da hat er schon mal sehr viel über sich gelernt.
Finde ich auch.
Inwiefern?
Also Beispiel, seine Frau meckert an seinem Kleidungsstil rum und legt ihm jeden Abend die Sachen für den nächsten Tag raus.
Oha.
Ja, er ist 60, ne? Okay. Er diskutiert nicht, er zieht das an, was sie will, damit es keinen Stress mit ihr gibt. Aha. Und er trägt zum Beispiel karierte Hausschuhe, die er hasst wie die Pest, aber sie will es so.
Soll ich dir auch mal karierte Hausschuhe kaufen, Spatzel?
Karierte Hausschuhe. Also ich muss schnell dazu fairerweise sagen, Spatzel, du hast mir auch schon mal Klamotten rausgelegt.
Das stimmt.
Aber
das mache ich nicht jeden Tag.
Das ist natürlich nicht jeden Tag so. Mhm. Aber mal sagst du, oh, das wäre jetzt toll, wenn du das anziehen würdest.
Ja,
weil dann passt es zusammen.
Weil
oder
du jetzt
weil
auch
du
nicht
hast
so
eine Idee.
Geschmack hast, wo ich jetzt
ich wollte gerade sagen, ich würde
manchmal
wahrscheinlich auch sagen, ohne dass ich jetzt hier meine Neutralität verlieren möchte, aber die Indra hat einfach auch einen wahnsinnig guten Geschmack.
Dankeschön.
Ich nicht.
Geht so. Nein, aber ich finde das jetzt, oder? Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn man das ab und zu mal macht, ist das ja völlig in Ordnung.
Total.
Aber wenn das jeden Tag so ist wie bei einem Dreijährigen,
völlig klar.
Da würde ich mich auch, also da kommst du dir ja total bevormundet vor.
Genau so ist es.
Bei den beiden geht's so auf jeden Fall mit allen Sachen. Sie entscheidet, er bezahlt. Für alle. Die ganze Patchwork-Familie. Seine Tochter, seine Ex, Privatunis, Wohnungen, Unterhalt. Aber auch die beiden Söhne von Katja sind auf seine Kosten auf internationale Schulen gegangen. Mhm. Der Mann ist die Bank für alle. So cool. Super.
Weiß ich nicht. Nervt ihn das, Andrea?
Nee, das ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Man würde denken, das würde ja jeden irgendwie nerven oder würde sich ausgenutzt oder so vorkommen. Überhaupt nicht, das ist für ihn wirklich selbstverständlich. Er ist total gerne Versorger. Er sagt, ich habe das Geld, was soll ich damit? Ich mache das wirklich von Herzen gerne. Mhm. Sein Problem liegt ganz woanders. Er sagt, sie ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt, so sagt er das, ja. Er hat also eine Wohnung gekauft in Monaco, 300 Quadratmeter über 2 Etagen. Mhm. Wir wissen jetzt, was das für Preise sind, haben wir gerade schon gelernt. Da leben aber mittlerweile nur noch er und Katja. Und die Kinder sind alle schon ausgezogen, studieren im Ausland und so weiter und so fort. Und er hat also praktisch über 150.000 Euro nochmal ausgegeben für ein Wassersystem, weil sie so Sorgen hat von Keimen und sonstigen.
Also Filter,
ja,
dann, Filter
ja, ja, so ein
Ernst.
Filtersystem, genau sowas. Ja. Sie duscht mehrmals täglich und hat sich auch 5-mal gegen Corona impfen lassen. Also er sagt, die Frau macht mich wahnsinnig. Und vor allem, sie verlangt das auch von ihm.
Oh Gott.
Mhm. Krass. Und Frederik erzählt, meine Frau ist cholerisch. Er findet sie cholerisch und dreht wegen jeder Kleinigkeit einfach durch. Sie ist die Frau, die im Restaurant 10 extra Wünsche hat. Und dann, ich meine, die hat jeder schon mal gesehen, gell? Und am Ende des Essens dann wieder zurückgehen lässt. Ui. Genau mein Fall. Ich würde es lieben. Ich kann es euch sagen.
Naja, aber das klingt, für mich klingt das schon so, dass sie krasse Ängste hat.
Ja.
Frederik empfindet sich selbst allerdings als ziemlich ausgeglichen. Er sagt, er kann Konflikte mit allen Menschen lösen, auch im Job, mit seinen Kindern, mit seinen Stiefkindern, aber nicht mit ihr.
Wenn die beiden zum Beispiel im Auto sitzen, so sagt es Frederik, dann kriegt er von ihr ziemlich genaue Anweisungen, wie er fahren muss. Wenn er das nicht genauso macht, wie sie sich das vorstellt, dann rastet sie aus, sie wird laut. Mhm. Sie schreit ihn an. Kommt mir allerdings alles bekannt vor, oder? Ist das auch so ein Kandidat?
Das auch noch.
Die schaut, das ist wirklich bei uns auch so. Die schaut immer in ihr Handy und hat die Erwartung, ich fahre wie ein Kreuzfahrtschiff.
Nein, also da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken zu meiner Verteidigung. Und ich glaube, das geht hoffentlich mehreren Menschen so. Ich bin tatsächlich ein sehr schlimmer Beifahrer. Das bin ich, seitdem ich Kinder habe. Ich weiß auch nicht, ich habe Ängste einfach seitdem. Und man muss dazu sagen, dass der Markus ein wirklich schlimmer Autofahrer ist. Neulich ist er mit seinem Bruder im Auto gesessen und selbst sein Bruder hat gesagt, mir ist schlecht geworden. Ja,
aber der hat sich auch so verändert, ich verstehe gar nicht, wieso.
Ja, aber wir hatten auf jeden Fall, wir sind ja schon so an die 20 Jahre zusammen und wir haben diesen Konflikt, seit wir uns kennen, beziehungsweise er ist eigentlich immer stärker geworden, so mit den Jahren. Und ich habe auch schon gedroht, auszusteigen, mit dem Zug weiterzufahren, das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Aber in diesem Punkt kann ich Katja so ein bisschen verstehen. Ich würde ihn jetzt allerdings nicht an. Naja, ich habe schon auch geschrien.
Okay. Spatzle!
Immer interessanter mit euch.
Spatzle!
Naja, vor allem, weil du ja weißt, dass ich Angst habe und du provozierst das ja. Ne?
Ich provoziere gar nichts. Du schaust in dein Handy rein, kriegst vom Verkehrsgeschehen überhaupt nichts mit. Dann muss ich irgendwas machen, weil irgendjemand anders blöd fährt. Ich muss bremsen. Spatzle!
Also der ganz normale Wahnsinn, das höre ich
der ganz normale Wahnsinn.
Ich habe mir mal überlegt, wisst ihr was? Es wäre eine total coole therapeutische Intervention, das würde mir so Freude machen. Du erkennst einen ganz großen Teil des Charakters, wenn du mit jemandem Auto fährst.
Siehst du? Jetzt bin ich aber
anders,
gespannt. Siehst du?
Würde sogar
nee,
sagen,
siehst du, Schatzel, siehst du?
Oder du würdest sogar vielleicht sogar was erkennen, wenn du da als Mäuschen drin säßest und dann eben Mann und Frau vorne sitzen oder wer auch immer das Paar. Da würde ich wahrscheinlich total viel rausfinden.
Aber beim, also nehmen wir jetzt mal uns als Beispiel.
Das ist tatsächlich eine Sondersituation, die Autofahrerei. Gell?
Der Markus ist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt
habe. Und ich fahre scheiße Autos, muss man sagen. Und er ist
gestern, wenn ich es nicht wüsste, aber ich bin ja gestern mit dir erst durch halb München gefahren.
Aber da bin ich doch ganz ruhig gefahren.
Ja, und ich bin eigentlich auch kein besonders gechillter Beifahrer.
Ja, gestern hat er sich auch Mühe gegeben, weil du
im Auto gesessen hast. Ach so, weil ich dabei war. Okay, also, liebe Hörerinnen und Hörer,
aber das schon ist schon Therapie, das ist schon so ein Thema, gell? Also ich würde auch unterschreiben, dass Menschen, die Agro-Auto fahren, auch eher Agro sind, das ist bei dir aber nicht so.
Nee, das ist nicht so. Nee. Aber es ist wirklich ein Spezialfall, Autofahren.
Müssen wir noch Autofahren?
Das heißt, weiß ich nicht genau, ob man
Podcast
das so…
machen zum Thema Autofahren.
Ja, das wäre tatsächlich interessant.
Ja, hochinteressant.
Aber da muss man dann eigentlich sagen, eigentlich müsste man da mal drüber reden, wie man das lösen kann.
Ja.
Wie kann ich fahren, wie ich will und du bist still?
Ja. Tolle Lösung.
Vor allem, es reimt sich sogar. Okay, wir kommen zurück zu den beiden.
Also, wenn die beiden intim werden, was übrigens kaum noch passiert, weil sie überhaupt keine Lust mehr hat, muss es exakt so laufen, wie sie sich das vorstellt, sagt Frederik. Meine Frau gibt mir förmlich Anweisungen, erzählt er mir.
Wie beim Autofahren?
Ja.
Oha.
Und er sagt, meine Frau ändert ihre Laune schneller als andere Menschen die Unterwäsche. Mhm. Um 180 Grad. Als die Wohnung in Monte Carlo fertig war, hat sie entschieden, das ganze weiße Marmorbad muss wieder raus. Sie möchte es lieber so leicht hellgrau.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ich habe aber auch gedacht, ich habe den angeguckt, wirklich, das kann ich ja dann auch machen. Sie will auch, dass er seinen Job aufgibt.
Was?
Ja, er soll seinen Job aufgeben, weil sie ist eifersüchtig, dass er arbeitet und sie nicht.
Das kann doch nicht wahr sein. Er zahlt doch alles, oder?
Ja.
Sie muss ja gar nicht arbeiten.
Nein, aber es stört sie trotzdem.
Aber sie muss doch froh sein, dass er seinen Job macht.
Ja, aber es stört sie, weil sie haben ja eh genug Geld. Er muss ja eigentlich nicht mehr arbeiten. Und
ach so.
Umso mehr sie von ihm fordert, ne? Also was sie alles will von ihm und dies und das, umso mehr zieht er sich zurück. Also das ist sozusagen sein Autismus. Macht aus deren Sicht auch Sinn, ja. Also das ist ja eine Dynamik, stellt euch die vor. Je mehr da einer angreift und fordert, umso mehr zieht sich der andere zurück. Je mehr der sich zurückfordert, desto mehr hat der andere kein Gegenüber und fordert immer mehr.
Mhm. Ja, total.
Aber damit sich Katja nicht so abhängig von ihm fühlt, hat unser Monaco Frederik, der Katja, mittlerweile mehrere Immobilien und mehrere hunderttausend Euro überwiesen.
Ich möchte jetzt mal sagen, da gibt es bestimmt viele Hörer, die sagen, der ist ja toll.
Ja.
Ja und nein. So, Frederik sagt, es reicht ihr nicht. Sowas hält nur ein paar Tage an, dann hat er wieder Ruhe. Und er hat zwei Autos. Er hat einen Porsche und einen Ferrari. Ja, klar, der Klassiker. Und er hat ein Flugzeug. Katja hat einen Range Rover, natürlich. Aber weil er zwei Autos hat, will sie jetzt auch zwei Autos haben.
Und auch ein Flugzeug?
Nein.
Nein.
Nein. So weit sind wir noch nicht, aber wer weiß.
Aber das ist schon, also wenn man das alles so hört, dann denkt man sich, das gibt's alles gar nicht. Mir scheint es allerdings so, wenn man jetzt mal hinter diese Kulissen schaut, ja, dass Katja ja ein von Grund auf unglücklicher und vielleicht ängstlicher und sehr unzufriedener Mensch ist. Mit sich und der Welt nicht im Reinen.
Ja, und da liegst du wahrscheinlich goldrichtig. Und es geht bei den beiden auch um eine Konkurrenz und um eine Rivalität, in der die beiden feststecken. Und um extreme und vor allem auch extrem ungesunde Abhängigkeiten. Wenn wir uns in eine Beziehung mit einem Menschen begeben oder auch wir hier, wir sind ein Dreierteam, wir sind auch irgendwo voneinander abhängig. Ja, keiner kann ohne den anderen irgendwie das machen, was wir hier machen. Aber das ist für mich eine gesunde Abhängigkeit. Und ungesunde Abhängigkeiten, das ist einfach eine emotionale Abhängigkeit, eine tiefe emotionale Abhängigkeit, die auch immer ein Geschmäckle hat. Ja, also diese, wir sind da bei dir oder ich bin hier von dir finanziell abhängig, die könnte ja ihren Lebensstandard gar nicht halten.
Naja, aber sie hat ja Immobilien bekommen und Hunderttausende von Euro.
Ja, aber sie sind trotzdem voneinander abhängig, sowohl sie von ihm als er auch von ihr.
Und warum? Erzählen wir euch jetzt. Zu schlecht, um zu bleiben, zu gut, um zu gehen.
Also ich frage mich eigentlich eher, warum ist der noch bei ihr? Ja? Die scheint ja höchst schwierig zu sein. Und undankbar noch obendrauf, wahrscheinlich hätte ich sie schon vor die Tür gesetzt, wenn ich ehrlich bin.
Ja?
Finde es schwierig.
Andrea, warum trennen die sich nicht?
Schaut, sie ist von ihm vollständig abhängig, materiell und finanziell. Und wenn du in so einer Abhängigkeit bist, hast du ja auch immer einen Frust, einen Groll. Und dieser Groll muss irgendwo hin. Und dieser Groll zeigt sich bei ihr in regelmäßigen Wutausbrüchen.
Jetzt, darf ich was fragen, Andrea? Aber wenn sie in dieser Abhängigkeit ist, er lässt sie das doch, so habe ich das verstanden, überhaupt nicht spüren, dass sie von ihm abhängig ist, also möchte ihr irgendwas aufobtruieren. Er will ja eigentlich alles so machen, damit sie glücklich ist. So habe ich es verstanden.
Ja, nur er macht natürlich schon auch sein Ding. Ne?
Okay, alles
also
klar.
Auch wenn er sich immer so nett darstellt, also er hat da schon auch eine sehr klare Haltung und auch eine sehr klare Meinung. Er macht zwar viel, so wie dieses Wasserfiltersystem oder sie kriegt da mal eine Wohnung überschrieben oder sowas, aber er ist jetzt kein, ich sag mal, wie sagt man da, blinder Gehorsam, den hat er nicht. Das muss ich ganz klar sagen.
Okay. Aber also er zieht auch die Sachen an, die sie ihm rauslegt. Und er fährt so Auto, wie sie das will.
Ja, auch nicht immer. Nö. Da wird er dann auch mal sauer und da kracht es dann schon auch bei ihnen. Ja. Also das ist, also alles lässt er auch nicht mit sich machen, ja. Und er ist von ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, also sie ist frustriert, ist wütend eigentlich darüber, dass sie in dieser Abhängigkeit ist, aber diese Abhängigkeit die ist sie ja eingegangen, ja. Also sie projiziert das sozusagen auf ihn und sagt, ihre Wut, die dann rausbricht, projiziert sie auf ihn, indem er scheiße Auto fährt oder indem er autistisch ist oder indem er dies, das, jenes macht. So. Und er wiederum ist von ihr abhängig und zwar emotional.
Inwiefern? Das musst du erklären.
Sie gibt ihm dieses ganze Familienkonstrukt, dieses Nest, diesen Halt. Das macht sie auch ganz fantastisch. Und das Ganze ist sozusagen festgezurrt. Also er ist von ihr abhängig, löst sich da auch immer wieder raus, indem er da mal so sein Ding macht und für sie autistisch anmutet, ja, weil er natürlich in dieser Abhängigkeit auch nicht glücklich und zufrieden ist. Und die macht ja auch Groll.
Und wahrscheinlich ist es für ihn auch sowas, vielleicht zu dem Zeitpunkt, der ist jetzt 60, ja, vielleicht so eine Art Arrangement. Der hat sein ganzes Leben lang, hat er ein riesiges Vermögen aufgebaut.
Ja.
Das hat er selbst aufgebaut. Ja. Er ist ein Self-Millionär.
Ja.
Und das hat ja auch was mit seinem Selbstbewusstsein gemacht. Er glaubt an sich und seine Ideen. Und jetzt ist er über 60, die zweite Frau. Ihm ist es auf jeden Fall wahrscheinlich zu stressig, noch nach einer dritten zu suchen, die irgendwie passt. Ich meine, das ist, glaube ich, also, ja, ist nicht so leicht auch, glaube ich. Ich meine, da könnte sich jemand kaufen, aber dann kann ich sagen, ich habe jetzt schon gekauft. Und wie du es gerade gesagt hast, Andrea, gibt sie ihm ja auch was. Und sie hat ja auch nette Seiten, ne?
Ja.
Ihm reicht es scheinbar.
Ja.
Und ab und zu geht sie auch mit ihm noch ins Bett, oder? Ab und zu. Und manchmal, so hast du es erzählt, kauft er sich auch die Liebe. Mhm. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen überall.
Er kann das ja sehr gut trennen, das haben wir ja vorher schon gehört von ihm, genau. Und er ist jemand, der für mich nicht autistisch ist, sondern er ist jemand, der es gerne bequem hat und gemütlich hat und keinen Stress hat.
Ja. Konfliktvermeider.
Ja, er ist ein Konfliktvermeider.
So wie er sich selbst schon
er hat sich selbst da ganz gut analysiert.
Das liebe Geld, Fluch und Segen zugleich.
Kurzer Recap, die beiden sind nicht auf Augenhöhe, kann man das sagen? So würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, du hast es vorhin schon ganz schön gesagt. Ja, Katja könnte sich ohne ihn nicht mal das Gäste-WC in der Wohnung in Monaco leisten.
Ich auch nicht.
Außer dem Geld und der Immobilien, die er ihr eben geschenkt hat. Was wichtig zu wissen ist, sie war finanziell ja auch nie selbstständig. Ne? Das haben wir eingangs auch schon erzählt, dass sie eben direkt nach ihrem Jurastudium eben sofort ja auch Kinder bekommen hat und so. Das heißt, sie hat nie diese Erfahrung gemacht, ich mache einen Job und bekomme durch meinen Job ein Selbstwertgefühl.
Und stehe auf eigenen Beinen.
Beinen.
Ja, und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges.
Warum hat die Katja Ängste und Zwänge? Und warum ist sie zur Diva mutiert?
Naja, sie ist ja nicht wirklich zur Diva mutiert, sondern sie ist ja wie so ein kleiner Wutbinken auch, ne, wenn man das mal so sagen darf. Er hat mir erzählt, dass es bei ihr zu Hause nie Sicherheit gab. Deswegen ist ihr diese finanzielle Sicherheit auch sehr, sehr wichtig. Der Vater hat sich offensichtlich nicht so gekümmert, also dieser typische, nicht anwesende, absente Vater. Und die Mutter hat sie nie richtig anerkannt.
Okay.
So ist ja natürlich eine ganz furchtbare Bürde und eine Last, die sie da mitbekommt. Also es ist ja wirklich eine furchtbare Erfahrung von den Bezugspersonen.
Ja.
Und die Mutter wollte lieber einen Sohn. Ja. Der Vater ist fremdgegangen in Serie und dann haben sich die Eltern rosenkriegartig getrennt.
Okay.
Ja. Und sie hat dann auch klassischerweise auch noch Anfang der Pubertät die obligatorische Essstörung entwickelt, damit sie wenigstens noch irgendwas in ihrem Leben im Griff und unter Kontrolle hatte. Und das ist etwas ganz Wichtiges, diese Kontrolle, dass sie letztendlich da auch überlebt hat mit dieser Strategie. Das ist auch wichtig, das anzuerkennen.
Richtig, genau, weil das hat ihr ja damals das Leben gerettet.
Ja.
Jetzt steht sie vielleicht eher im Weg.
Ganz genau, und das ist so wichtig, dass wir das nicht einfach nur verurteilen und sagen, die spinnt ja.
Genau. Das heißt eigentlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, immer wenn ihr denkt, oh, da ist ein Mensch, der hat jetzt wirklich einen an der Klatsche, sage ich jetzt mal so lapidar, steckt meistens eine sehr große Geschichte dahinter, auch wenn sich jemand so aufführt.
Ja.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Menschen, die ganz viel Geld haben, ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen, dass die Katja in ihrer ersten Ehe nicht ganz so ins Haus und Braus gelebt hat. Ja, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das nicht so ist. Mhm. Und wenn sie dann plötzlich in so ein Leben eintaucht, in dem Geld keine Rolle spielt, dann wird es oft alles erstmal schrankenlos. Zumindest wenn die Leute schnell zu Geld kommen, wenn sich das Leben schlagartig ändert. Wenn jetzt jemand in einer reichen Familie aufwächst, da gibt es dann schon so Werte, die mitgegeben werden.
Das ist ganz anders.
Aber wenn man schnell zu Geld kommt, dann ist es eher schwierig, weil da fehlt dann schnell irgendwie das Geländer im Leben. Ne? Und am Ende haben alle Menschen ja die gleiche Anzahl von Problemen. Es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt viel Geld hat, weniger Probleme hat, sondern die sind halt einfach anders, weil die Anzahl der Probleme meistens gleich ist. Ich glaube, dass es ein Irrglaube ist, dass man mit viel Geld weniger Probleme hätte.
Da gibt es eine ganz ganz interessante Zahl, die ich mal gelesen habe, dass ein Mensch ab, ich glaube, 60 oder 70.000 Euro im Jahr nicht mehr an Glück gewinnt. Also alles, was du on top hast, ist nice to have, für Momente vielleicht auch mega cool.
Genau.
Aber es macht dich nicht wirklich glücklicher.
Hm. Eher werden die Probleme, die entarten eher, aber sie werden sicherlich nicht weniger. Mhm. Vielleicht sollte ich jetzt doch aufhören, Lotto zu spielen.
Ja. Wollen Sie 20 Millionen? Nein.
Also nein.
Also nein.
Nein, ich habe schon genug Probleme.
Ich nehm's nicht. Ja.
Andrea, du hast mal gesagt, dass Ängste ganz viel mit Kontrolle zu tun haben.
Ja, also ich sag mal so, es gibt einfach sehr viele Menschen, die sehr viele Ängste haben. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch deutlich gesehen. Und Ängste in den Griff zu bekommen, braucht man Kontrolle. Also Menschen wollen kontrollieren. Sie wollen sich oder sie wollen andere kontrollieren, um die Ängste kleiner zu bekommen.
Ah, das ist ja interessant.
Also man kontrolliert sozusagen
andere seine
natürlich
eigenen
oder
Ängste.
Oder auch, ich habe das Gefühl, oh Gott, ich habe Verlassensängste, ich bin eifersüchtig, ich merke so, um Gottes Willen, wo ist er heute Abend? Also kontrolliere ich mal bei der Freundes-App oder wo auch immer oder beim GPS oder ich rufe mal zufällig irgendwo an, ob mein Mann im Hotel ist und so weiter. Oder ich kontrolliere die anderen, das haben wir die letzten 3 Jahren wunderbar. Was, du hast keine Maske auf, du Schuft. Das waren meine eigenen Ängste, die ich dadurch kontrolliert habe, dass ich andere Menschen zur Kontrolle zwinge. Und das ist das Gegenteil, Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen. Ja, Vertrauen ist eine Vorschussleistung, da brauche ich nicht kontrollieren. Das heißt, wenn ich Kontrolle anlege, dann habe ich Ängste, dann bin ich nicht im Vertrauen. Und sie, also Katja, wuchs nicht in einer sehr liebevollen Familie auf, sodass sie Vertrauen in sich und ins Leben und in andere. Also man muss sich vorstellen, der Vater war nicht richtig da, die Mutter hat sie nicht anerkannt. Mhm. Ja, wo soll die denn Urvertrauen herhaben? Also Urvertrauen im Sinne, ist nicht alles toll, was du machst, aber du bist okay.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht denkt ihr gerade, oh Gott, ist es bei mir in meiner Kindheit auch so gewesen. Ist jetzt mein ganzes Leben gelaufen? Wie kriege ich denn diese Ängste in den Griff, wenn ich eigentlich Urvertrauen nie gelernt habe?
Ich denke, der wichtigste Weg ist, dass ich das erstmal anerkenne. Dass ich mich auch erstmal umgucke und sage, was habe ich denn eigentlich für Erfahrungen gemacht? Und diese Erfahrungen, die habe ich ja gar nicht gemacht, weil ich so bin, sondern weil man mir suggeriert hat, dass ich so bin. Nehmen wir doch mal die Katja. Die hat eine Mutter, die sie nicht richtig anerkannt hat. Ja, deswegen ist ja die Katja nicht weniger wert. Sie hat nur gelernt, durch die Augen ihrer Mama hätte sie lieber einen Jungen gehabt. Und das ist das, was sie gelernt hat. Und deswegen hat sie gelernt, dass sie sich nicht wirklich vertrauensvoll hat fallen lassen können in ihrer Familie. Sie war sozusagen nicht akzeptiert oder angenommen.
Kann man sich da umpolen?
Ja, das kann man, natürlich kann man das. Aber das ist auch ein Prozess und der erfordert einfach unglaublich viel Reflexion. Also ich muss endlich anfangen zu gucken, was ist denn da gewesen in meiner Familie? Ja, und nicht nur zu sagen, ich habe ganz viel Ängste und die tue ich jetzt mal mit Kontrolle da beseitigen und dann kaufe ich mir da noch für 150.000 was und da noch was und da noch was und alle müssen jetzt weggesperrt werden, damit meine Ängste beruhigt sind. Sondern es geht ja darum zu gucken, wo haben die eigentlich ihren Ursprung? Und da muss ich mich drum kümmern. Das ist meine Verantwortung. Das ist Reflexion. Das ist Erwachsenwerden. Und das ist auch Freiheit.
Du, Andrea, aber du hast vorher schon so ein bisschen angedeutet, meistens haben so extrem erfolgreiche Menschen vielleicht auch irgendwie die Wurzeln dafür in ihrer Elternbeziehung. Wie war denn das eigentlich bei ihm, dem Frederik?
Genau, vom Frederik haben wir noch gar nicht so viel erfahren. Der Frederik hatte einen sehr dominanten Vater, auch einen recht erfolgreichen Vater. Und er hatte einen auch ganz tollen großen Bruder, der ihm immer wieder so ein bisschen als Trophäe hingehalten wurde. Und der Vater war so, wie man sich den vorstellt, der lebt auch nicht mehr. Aber der war halt auch sehr, sehr konservativ und sehr schwarze Pädagogik. Ja, ganz genau. Und die Mutter war halt Hausfrau, wie das halt früher so üblich war. Die Mutter war auf jeden Fall unterjocht vom Vater und vom Vater hat er diese Anerkennung nie bekommen. Also, und er hat einfach diese Konflikte für sich entschieden, nicht haben zu wollen. Deswegen ist er auch so ein Konfliktvermeider geworden. Ja, der hat nie gelernt, auf den Tisch zu hauen, weil er eh keine Chance gegen den Vater gehabt hätte. Hm. So war seine Schlussfolgerung.
Und dann hat er sich eben ins Zeug gelegt, mega Karriere gemacht,
genau. Ich zeig's
um
euch.
Eben diese Anerkennung zu bekommen.
Und so ist es ganz oft.
Hat Frederik von seinem Vater jemals die Anerkennung bekommen?
Nein.
Auf dem Sterbebett wenigstens
Nein,
noch?
Nie.
Nein.
Nein, nie.
Traurig.
Mhm. uns hätte ja auch nichts mehr genützt, Indra. Mhm. Also auch wenn er gesagt hätte, ja, das wäre so eine Art Versöhnung gewesen, ja, aber es wäre ja niemals das Defizit gefüllt gewesen, weil das Defizit ist entstanden, als der Junge klein war.
Genau.
Und nicht mehr mit 60.
Schaden ist schon lange entstanden.
Ja, der ist entstanden und den kannst du nicht mehr füllen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Frederik und Katja auch geschmunzelt. Ja, wir haben jetzt auch in dieser Folge viel gelacht. Aber ehrlich gesagt, tun mir die beiden schon ein bisschen leid. Wo ist die Lösung?
Ich habe ihm gesagt, wir können die Katja nicht ändern, aber sie können bei sich gucken, warum sind sie, wie sie sind. Und es hilft auch, wenn jemand Verständnis für sich selber bekommt. Und letztendlich dann, wenn ich für mich Verständnis habe, dann kann ich auch für den anderen Verständnis aufbringen, sagen wir es mal so. Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Das Ganze fängt immer bei mir an. Und die Katja ist, wie sie ist. Und die Lösung lag tatsächlich letztendlich in dieser ganz einfachen Geschichte.
Das Arrangement.
Also mittlerweile sind tatsächlich 2 Jahre vergangen und Andrea arbeitet nach wie vor mit dem Monaco-Frederik online, weil er doch nicht immer fliegen will, wegen der Entfernung. Aber Katja hast du nie wieder gesehen, gell? Ab und an schreibt sie dir mal eine E-Mail. Sie ist eigentlich, so schreibt sie, ganz happy, weil sich ihr Mann gebessert hat aus ihrer Sicht. Du hast ihm quasi geholfen, auf sie einzugehen und er redet mehr mit ihr. Andrea, du hast sein Mindset verändert, stimmt das? Wie hast du das gemacht?
Ganz klar muss sein, ich habe überhaupt nichts gemacht, sondern ich habe ihm dabei geholfen, ein neues Mindset generieren zu können.
Yeah.
Und nicht nur auf das Schlechte zu gucken und was alles furchtbar an ihr ist, sondern auch darauf, was gut ist. Und es ist eine Menge gut, weil sonst würde er ja gehen.
Völlig richtig.
Und wir haben auch erarbeitet, wie er am besten mit ihren Ausbrüchen umgehen kann. Und da geht's gar nicht um irgendwie rumzuschleimen oder sich klein zu machen oder sowas. Aber er ist früher davongelaufen. Und das ist für sie so schwierig gewesen, haben wir ja vorher gehört. Und natürlich ist er kein Autist. Und es gelang ihm sogar, etwas Mitgefühl für sie zu entwickeln, weil sie ja auch ihre Geschichte hat, so wie er seine Geschichte hat. So wie wir sind und so sind wir auch okay.
Aber du hast ihm geholfen, diesen Kreis zu durchbrechen und deswegen ist es jetzt besser geworden. Ist doch
das
toll.
Ist ja schon mal ein bisschen Erfolg eigentlich,
doch
oder?
Eigentlich toll. Du sag mal, haben viele Menschen so ein Arrangement oder irgendwie, ich meine, es ist ja immer ein bisschen Arrangement, so eine kleine Sache, man akzeptiert Fehler des anderen, aber ich meine, irgendwann wird es schon viel Arrangement.
Das ist eine sehr interessante Frage.
Also ich denke schon. Ich denke, dass ein Arrangement per se ja auch gar nicht so was Schlimmes ist. Also die Haltung ist entscheidend. Kapituliere ich jetzt so nach dem Motto, ich arme Sau, ich kann ja sowieso nichts ändern, ich muss mich mit meinem Schicksal jetzt abfinden? Oder ist es, dass ich vielleicht auch sage, ich kann ihn, was das betrifft, nicht ändern, aber ich kann mich entscheiden, ihn so anzunehmen, wie er ist.
Du hast mal in einem früheren Podcast, Andrea, mal gesagt, dass man Beziehung ja auch lernen muss.
Ja.
Und wenn man Beziehung lernt, dann lernt man auch, mit Fehlern umzugehen. Ich weiß nicht, ob das schon ein Arrangement ist. Es muss so sein, auf jeden Fall.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt Fehler sind.
Nee, es sind vielleicht gar keine Fehler.
Also mein Partner sagt immer Eigenheiten. Und das finde ich schöner als Fehler, Schwächen oder sonst was. Es sind Eigenheiten. Das finde ich ist ein wertfreies Wort dafür.
Okay, also wir merken uns jetzt alle, wir sagen in Zukunft Eigenheiten.
Eigenheiten merken wir. Sind keine Fehler, sind Eigenheiten. Auf jeden Fall hast du den Frederik nochmal gefragt, wollen wir denn nicht nochmal zu dritt mit der Katja sprechen? Und er sagt, nein, ich rede lieber mit Ihnen alleine.
Ja.
Ist doch toll eigentlich.
Aber genau, ich habe auch gefragt, also wir können Sie auch mal dazu oder, nee, wollte er nicht.
Wollte er nicht.
Nö.
Naja, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Und das sage ich auch immer. Und wir werden hier noch viel Spaß zusammen haben. Es gibt nämlich nichts, was es nicht gibt.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche einer neuen Geschichte aus Andreas Praxis.
So, und jetzt fahren wir die Andrea nach Hause. Und du fährst ganz brav.
Genau.